Darf alle ganz herzlich begrüßen. Schön, euch zu sehen. Wir sind jetzt doch ein paar Leute hier herin. Darf auch ganz herzlich alle begrüßen, die jetzt da zu Hause sitzen oder die sich vielleicht diesen Livestream später anschauen. Auch meine Kinder darf ich herzlich begrüßen, die sich vielleicht jetzt vor den Computer gesetzt haben und zuschauen. Ja, ich habe die letzten Male, wenn ich predigt habe, habe ich über die Liebe gepredigt, über die Liebe Gottes. Und wenn wir den 1. Korintherbrief aufschlagen, Kapitel 13, wollen wir darin einfach wieder starten. Und es ist schön, worin eben dieser Abschnitt eingebettet ist. Es geht um mancherlei Dinge, die die Gemeinde angeht, dann geht es um Gaben, Gnadengaben und so weiter, und die Gemeinde strebt nach diesen Gaben und Paulus erklärt diese Gaben und dann sagt er ihnen, aber es gibt etwas, das noch vortrefflicher ist als diese Gaben. Etwas, was du zuerst in den Blick bekommen solltest. Da heißt es, 12 Vers 31, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gaben, Gnadengaben, und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Vortrefflich zuerst treffen, zeigen. Und so steigt er dann ein und malt ein Bild der Liebe auf, was Liebe ist und was Liebe nicht ist. Und da haben wir dann Vers Kapitel 13, geht's weiter. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel rede, der aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönerndes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe austeilte und mein Leib hingebe und dann damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Über die zwei Punkte habe ich in den letzten Predigten geredet. Wie wir die Güte Gottes und seine Langmut anschauen können. Wunderbar. Die Liebe beneidet nicht. Jetzt kommt ein Abschnitt, wo Paulus anhand des Gegenteils aufzeigt, was die Liebe eben nicht ist. Du kannst nicht sagen, ich liebe meinen Bruder. Hey, das Auto, was der hätte, das wäre eigentlich super für mich. Eigentlich hat er das doch gar nicht verdient. Eigentlich würde es mir zustehen. Und übrigens, die tollen Kleider, die der anhat. Merkt ihr was? Du kannst nicht sagen, ich liebe und dann jemand beneiden. Es passt nicht zusammen. Es gibt ein nettes Hörspiel von drei Tieren, die auf einem Baum leben. Und eins dieser Tiere bewundert seine Demut und spricht dann, ach, meine Demut ist geradezu sprichwörtlich. Es passt nicht, es widerspricht sich. Gell? Und so versucht Paulus aufzuzeigen, was die Liebe ist und was die Liebe eben nicht ist. Aber wenn du in diesem Fahrwasser drin bist, zum Beispiel in diesem Fahrwasser, dass du jemand beneidest, dann hast du diesen Blick nicht, weil du siehst nur das, was du nicht hast. Ja. Ich habe einige Punkte zusammengestellt. Ich würde lieber über die Herrlichkeit Gottes reden. Aber es ist notwendig, auch diese Themen anzusprechen, weil es eben Paulus auch macht und er spricht an, was Liebe nicht ist und die Liebe neidet nicht. So habe ich mir ein paar Gedanken darüber gemacht. Die erste Frage war mal, was ist Neid überhaupt und wo kommt er her? Was fördert Neid oder wie kann ich Neid vermeiden? Was hat Neid für Auswirkungen und woran merke ich eigentlich, dass ich neidisch bin? Was tun, wenn dieser Neid in meinem Herzen aufsteigt und was steht ihm entgegen? Das sind ein paar so Fragen, die ich heute mit euch begehen will. Zuvor möchte ich euch aber ein Zeugnis geben von einem Bruder, der mich sehr bewegt hat. Und dieses Zeugnis, was er mir gegenüber war, über das staune ich heute noch. Es ist schon viele, viele Jahre her. Wir waren gemeinsam auf dem Zeltlager. Ich war noch ein junger Kerl und jung und dynamisch. Heute bin ich nur noch dynamisch. Und der Bruder war mir immer ein Vorbild in allem irgendwie. Es war halt so. Eines Tages merkte ich, wie der Bruder mir nicht mehr in die Augen schauen konnte und wie er mir aus dem Weg ging. Aber gut, wir haben viel zu tun gehabt und ich habe mir nichts weiteres dabei gedacht. Während dem Dienst auf dem Lager hat er dann irgendwann mich zur Seite genommen und mit mir geredet. Und ich habe gemerkt, es ist ihm eine große Mühe, das, was er jetzt auf dem Herzen hat, mit mir zum Reden. Und er sagt zu mir, Uli, ich muss dir bekennen, ich bin neidisch auf dich, was jetzt gelungen ist oder sonstiges. Mal ganz dahingestellt, es war nicht anders wie sonst. Aber es hat ihm solche Mühe gemacht, dass es seinen ganzen Dienst runterzogen hat und ihn selber hat runterzogen. Und er hat sich aufgemacht und hat es einen Weg eingegangen, wo ich heute noch staune über diese Demut von diesem Bruder, dass er das bekennt, weil er es loswerden wollte. Ich hatte danach mit Hochmut zu kämpfen, aber ich habe gemerkt, wie es sein Herz frei gemacht hat, dass er einfach seine Sünde bekennen konnte. Gern. Was ist Neid? Die Definition im Bibellexikon lautet folgendermaßen: Neid ist Unzufriedenheit mit Gott oder Aufbegehren gegen ihn. Also es geht immer um das Letztendliche. Der sich selbst vorbehalten oder anderen zugeteilt hat, was der Neider für sich selber begehrt. Letzten Endes sagst du, wenn du neidisch bist, so wie wenn du deinen Kindern Süßigkeiten, dem einen Süßigkeiten gibst und dem anderen nichts, sagen die Kinder zuerst mal, warum hast du was, und schauen sofort zu den Eltern, warum habe ich nichts gekriegt. Und so ist es auch bei den Erwachsenen oder bei uns. Wir schauen, wieso hat der das und Gott, warum hast du mir das nicht gegeben? Okay. Und die Definition hier für Neid. Kurz gesagt, ich will das haben oder sein, was der andere hat oder ist, weil ich meine, ich komme zu kurz. Okay. Neid hat immer mit Selbstsucht oder mit Habsucht zu tun. Wir sind Menschen und wir haben früher oder später mehr oder weniger mit solchen Dingen zu tun und zum Kämpfen. Vielleicht hast du früher mehr damit zum Kämpfen gehabt als heute, oder vielleicht stehst du jetzt gerade in einer Situation, wo es dir Mühe macht. So soll dir diese Predigt eine Hilfe sein, deine Blickrichtung zu ändern, oder aber auch etwas Hilfe sein, dass du merkst, jetzt merke ich, da klopft der Neid bei mir am Herzen, damit du rechtzeitig vielleicht dich umwenden kannst. Woher kommt der Neid eigentlich? Der Ursprung vom Neid, wie alles Böse, liegt im Teufel. Ja. Johannes 8,44 spricht davon. Ihr habt den wo Jesus mit den Pharisäern redet, da sagt er, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Johannes 8,44. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Und wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Dir geht es nicht gut genug. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dieses Prinzip wird dir immer wieder gesagt. Jesus spricht, woher kommt der Neid noch? In Markus 7, die Verse 21 und 22 könnt ihr nachlesen, da heißt es, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen böse Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. Aus dem Herzen des Menschen. Also du holst es nicht von irgendwo, sondern es kommt in deinem Herzen hervor, was irgendwo da war und da ist. Okay? Nun, du kannst nicht unbedingt etwas dafür, wenn du von jemand beneidet wirst, aber du kannst es versuchen, nicht Neid aufkommen zu lassen. Im Prediger 4, Vers 4 lesen wir, ich sah auch, dass alle Mühe und alles Gelingen im Geschäft nur den Neid des einen gegen den anderen weckt. Also du kannst fleißig sein und es ist richtig fleißig zu sein, es ist richtig strebsam zu sein, es ist richtig zu arbeiten und was wir eben so nötig haben, weiterzukommen, vorwärts zu gehen. Du kannst aber dadurch nicht vermeiden, dass jemand dich vielleicht deswegen beneidet. Gell? Dieses Problem liegt dann bei dem anderen. Aber die Frage ist, was fördert Neid und wie kann ich vermeiden, Neid zu schüren? Und dazu haben wir im Wort Gottes viele Beispiele. Wir könnten anfangen von Kain und Abel. Wir könnten über die Lea und Rahel reden, wie sie um ihren Jakob kämpft haben. Anschauen wollen wir uns aber das Bild von Josef. Josef, als er 17 Jahre alt war, da wollen wir mal reinschauen gemeinsam. Das ist 1. Mose Kapitel 37. Das sind ein paar Punkte, die uns helfen können, vielleicht Dinge zu vermeiden oder die uns auch zeigen können, was passiert denn, wenn ich so oder so rede. Ich finde es voll schön und interessant, wie auch dieser Text hier anfängt. 1. Mose Kapitel 37 von Vers 2 lese ich weg. Da heißt es, dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt. Wir haben hier einen jungen, aufstrebenden Jugendlichen, der noch unerfahren ist in manchen Dingen. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silphas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihrem Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr grüßen. Josef aber hatte einen Traum und verkündigte ihn seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen, hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Gaben auf dem Feld, und siehe, da richtete sich meine Gabe auf und blieb stehen. Und siehe, eure Gabe stellten sich ringsherum und warfen sich vor meiner Gabe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Er hatte aber noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach, seht, ich habe wieder geträumt. Und siehe, die Sonne und der Mond und die 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelten ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen? und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Andere Übersetzungen schreiben, waren neidisch auf ihn. Nun, was können wir aus dieser Geschichte lernen? Zum ersten Mal, hier haben wir einen jungen Mann, aufstrebend, der von seinem Vater bevorzugt behandelt wird. Was können wir als Eltern hier heraus lernen? Als Eltern können wir lernen, versuche gerecht zu sein mit deinen Kindern. Und das fällt oftmals schwer genug. Ich weiß, wovon ich rede. Gerecht zu sein. Und nicht den einen dem anderen vorzuziehen. Die Brüder haben gesehen, dass der Vater Josef lieber hatte als alle anderen Kinder. Und so steht es auch drin. Sie haben das mitbekommen. Und das hat in ihnen was ausgemacht. Das hat Hass erzeugt. Dann, was kann man noch machen, wenn du vielleicht eine besondere Gabe hast oder etwas Besonderes bekommen hast? Dann mach es anders wie Josef als 17-Jähriger. Er hat es ausgebreitet vor ihnen. Hört doch! Seht doch, das habe ich geträumt. Sprüche 12,18 heißt es, wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Wenn du gesegnet bist mit Dingen oder mit einer Gabe, übrigens die Gaben, die du erhalten hast von Gott, sie sind immer für das Gemeinwohl gedacht. Sie sind nicht für dich, damit du dir selber gefällst, sondern sie sind zum Segen für andere gedacht. Gell? Jesus selber musste mal zu seinen Jüngern sagen, wenn sie dann etwas, eine Arbeit fertig gemacht haben, dann sprich, siehe, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren, damit du auf dem Boden bleibst, gell? Und dich nicht überhebst. Wenn dir eben, wie gesagt, was geben ist, dann versuche es nicht breit zu treten, gell? Oder den anderen wissen zu lassen, ich habe mehr wie du und ich bin momentan besser als du. Ihr kennst das vielleicht, du gibst einem deiner Kinder was Süßes, da sagst, hey, die anderen brauchen es jetzt nicht wissen. Ja, ist gut. Da wird die Gummibärchentüte aufgepackt und gezeigt und du weißt genau, oh nee, jetzt gibt's Streit. Okay. Also, hier können wir lernen, einfach sei sorgsam damit. Wenn du Erkenntnisse hast, der Herr zeigt dir etwas, gibt dir was aufs Herz, und dann ist es schön, die Gemeinde es wissen zu lassen, gell? Aber wenn du anfängst zu prahlen, oh, und ich weiß nicht, wie viel ich da schon Mühe gemacht habe damit. Wie auch immer, wenn du anfängst damit zu prahlen, dann schadest du dem Nächsten damit. Gell? Ein kluger Mensch verbirgt sein Wissen, steht auch im Sprüche 12,23. Er verbirgt sein Wissen, er trägt es nicht zur Schau. Wenn du einen Auftrag bekommen hast, ein großes Werk, so wie Josef das wirklich bekommen hat, und wir sehen auch später im Verlauf der Geschichte, wie unglaublich groß dieses Werk war, was Gott ihm in die Hand gelegt hat, dass er das ganze Volk gerettet hat und so weiter. Und dass tatsächlich dann die Brüder kamen, sich vor ihm verneigten, aber dann dreht es nicht breit. Wir sehen das an Nehemia, könnt ihr gerne nachlesen. Nehemia, Kapitel 2, Vers 12. Nehemia schaut sich das ganze zerstörte Jerusalem an und soll eine Mauer aufbauen. Und er sagt niemandem, was für einen Dienst er hat, bevor nicht alle Fakten für ihn klar waren. Und so gehen wir es an. Da heißt es, da machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Was nicht heißt, dass du dich nicht absprichst, wenn du einen Dienst vor Augen hast mit jemand, der das beurteilen kann, ob das dein Platz ist. Darum geht's gar nicht, sondern hier geht's wirklich, er hätte auch nach Jerusalem reinkommen können und sagen können, ihr Männer von Jerusalem, jetzt bauen wir die Mauer auf. Dafür bin ich da. Aber das hat er nicht gemacht. Ja. Ich kann alles nur kurz anreißen. Ich mache euch Mut, darüber selber mal nachzudenken, gell? Und selber zu schauen, was sagt Gott über Neid. Nun, die nächste Frage. Was hat Neid eigentlich für Auswirkungen? Die Auswirkungen sind uns oft geläufig und man sieht's auch viel. Wenn wir hier 1. Mose anschauen, die Auswirkungen, die es auf Josef gehabt haben, die Brüder hassten ihn, sie konnten ihn nicht mehr grüßen. In einer anderen Übersetzung heißt es, sie konnten ihm den Friedensgruß nicht mehr sagen. Ich will und kann mit diesem Menschen keine Gemeinschaft haben. Und es ärgert mich schon, wenn er bei der Tür reinkommt. So ging es ihnen mit Josef. Als er dann sie besuchen sollte, als sie die Schafe gehütet haben, da sagen sie, da kommt dieser Träumer. Was machen wir? Bringen wir ihn um. Ja, genau. Dann ist er weg. Und aus Neid verkauften sie ihn. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. 7, Vers 9, wo Stephanus redet von den Patriarchen, die Josef aus Neid verkauften. Aus Neid wurde der Herr Jesus ausgeliefert. Wir sehen, was Neid für eine Kraft entwickeln kann. Und Jakobus schreibt über Neid, denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Du bist auf einmal zu allem fähig. Daher ist es doch ein wichtiges Thema, gell? Wenn wir uns dem hingeben. Ich war heute die Woche schon froh über Michael, hat mir angeschrieben und hat von Psalm 73 erzählt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, super Stelle. Man kann so viel lernen hier aus dieser Stelle, aus diesem, wo Asaf redet, wie es ihm geht. Was hat Neid für Auswirkungen? Was hat Neid eigentlich für Auswirkungen für den Neider selber? Auch das können wir hier bei Asaf lernen. Vielleicht schlagen wir Psalm 73 gemeinsam auf, auch zu Hause. Könnt ihr gerne mitlesen. Okay. Das sehen wir, den Vers 21. 73, Vers 21. Da heißt es, als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte. Der Neider, wenn sich dem Neid hingibt, er wird verbittert. Du kannst keine Freude mehr finden, weil du dich ständig damit beschäftigst, was ich nicht habe, aber was der hat. Was für eine Ungerechtigkeit. Kennst du solche Gedanken? Oh, ich kenne sie. Und die können dich fesseln und dir Mühe machen. Und vielleicht noch viel mehr als denjenigen, den du beneidest. Es macht dich krank. Vers 22. Da heißt es, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich, gegen Gott selber. Ich war töricht. Wenn ich nur diesen Blick bekomme, was mir fehlt und was der andere hat, dann wirst du ein Tor. Und du verstehst nicht mehr, worum es geht. Worum es denn wirklich geht. Und ich finde diese Bezeichnung von hier sehr drastisch, wie er sagt, ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Jetzt mal alle, die eine Landwirtschaft zu Hause haben, ihr kennt es, wenn ihr die Kühe füttert auf dem Barren, Gottfried kennt es auch noch gut, und man schaut dann zu, wie die fressen, und dann hat strecken die ihren Kopf da rein und schauen nach links und nach rechts. Sobald die eine Kuh dann überschaut, geht die andere Kuh her, zieht sich das Fressen rüber und dann schaut sie da über, zieht sich's da rüber. Auf einmal siehst du eine Kuh, die hat mal so viel Fressen. Und du denkst, hä? Da ist ein kleiner Junge, bist wieder hingegangen und hast es wieder verteilt. Und tatsächlich, die machen das andauernd. Gell? Die Kühe. Dann sind sie auf einer riesen Weide, denkst du dir, aber sie stecken ihren Kopf zweitest unter den Zaun durch und mit der Zungenspitze holen sie das letzte Blatt, was nur irgendwo da drüben wächst. An ihrem Hinterteil sehen sie gar nicht, dass die ganze Wiese frei wäre. Und daher ist dieser Begriff hier sehr treffend. Da war ich wie ein Vieh vor dir. Ich konnte gar nicht mal richtig denken. Hauptsache, ich hab das. Okay. Also es macht dir selber Mühe. Woran merke ich, dass ich neidisch bin? Wenn wir die Verse 3 bis 16 hier von Asaf uns anschauen, liest es in aller Ruhe für dich zu Hause mal durch. Du merkst, er kann nur noch das des anderen sehen. Und der andere ist besser, dem geht's besser, der hat mehr, der ist wohl genährt, sogar seine Haut ist picobello, gell, und. Und er fängt sogar schon an zu übertreiben. Da sagt er, ihnen geht es immer gut. Nur mir geht's schlecht. Dreht sich in deinem Kopf alles darum, was der andere hat oder ist, und es ärgert dich, dann bist du neidisch. Und dann, wie gehe ich damit um? Was tun, wenn Neid aufsteigt? Was steht ihm entgegen? Und hier können wir auch von Asaf lernen, und da ist auch, hat der Michael auch hier gestockt, da hat er Asaf hat über das Ganze nachgedacht und ist zu keiner, Vers 16, er ist zu keinem greifbaren Grund gekommen. Und dann kommt ein, bis ich in das Heiligtum Gottes ging, bis ich vor Gott getreten bin, der die Wahrheit dir selber ans Licht bringt. Hier hat ein Umdenken angefangen. Und von Vers 23 bis 28 hat es der Michael ja schon vorgelesen, fängt auf einmal einen Blickwechsel an, dass Gott dir zeigen kann, erstens mal, ich liebe dich. Und meine ganze Güte steht dir offen. Du bist mein Kind. Und für dich habe ich mein Liebstes geben. Und es soll dir auch nichts mangeln. Die Gottesfurcht mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Und da geht's weiter hier, 23 bis 28. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir, und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Dieser Blick in die Herrlichkeit Gottes verändert sein Denken. Und auch da möchte ich dir Mut machen. Schau auf Jesus, schau auf das, wer du in ihm bist. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkündigen. Auf einmal kann er wieder die Werke Gottes verkündigen. Davor wäre es für ihn nicht möglich gewesen. Er hätte nur zynisch reden können und vielleicht gelästert oder geschumpfer, weil ja allen anderen geht's besser. Und er kriegt keinen Blick mehr auf das wirklich Wahre. Ändere deine Blickrichtung. Schau auf das, was Gott für dich bereitet hat. Schau auf dieses Erbe, das du mit deinem Herrn Jesus Christus bekommen hast. Und so musste auch Paulus zu den Korinthern ganz am Anfang, Kapitel 3, sagen, Sie haben sich gerühmt, ich bin des Paulus, ich bin des Kephas, ich bin des Apollos, ich bin des Christus. Und sie haben sich zerteilt und zerflettert irgendwie. Und so hat er dann zu ihnen gesagt, so rühme sich nun niemand irgendwelches Menschen, denn alles gehört euch. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige, alles gehört euch. Ihr aber gehört Christus an. Christus aber gehört Gott an. Gewaltig, wenn man sich über diese Worte Gedanken macht. Mit Petrus möchte ich enden. Da heißt es, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Gott ist Liebe. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Woche und ich hoffe, es konnte euch eine Hilfe sein. Dem Herrn befohle. Bis bald.